Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast hat einen Knochenjob. Als Archäogenetiker erforscht er mit alten Gebeinen die Geschichte der Menschheit und hat sogar einen neuen Frühmenschen entdeckt. Er leitet in Leipzig am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie die Abteilung Archäogenetik. Willkommen, Johannes Krause.
Hallo, Frau Timm.
Herr Krause, wir wollen uns diesem wunderbaren Wort Archäogenetik noch ausführlich widmen und staunen. Erstmal möchte ich Sie fragen, in welchen Zeiträumen wir denn in dieser Sendestunde herumspazieren? Was ist denn für Sie so ein richtig alter Knochen? In welchen Zeiträumen denken Sie?
Ja, also wir beschäftigen uns natürlich mit der menschlichen Evolution. Das heißt, wie ist der Mensch entstanden? Die Geschichte beginnt vor 7 Millionen Jahren. Die Genetik beginnt dann allerdings aus dieser frühen modernen Menschen vor ungefähr 500.000 Jahren. Das heißt, viel weiter in der Zeit können wir nicht zurückgehen. Also jeder, der jetzt damit gerechnet hat, hier was über Jurassic Park zu hören, den muss ich leider enttäuschen. Aber auch die Geschichte des modernen Menschen, des Homo sapiens, ist sehr spannend. Beginnt vor ungefähr 500.000 Jahren in Afrika. Und auf diese Reise werden wir uns heute begeben.
Also 500.000 Jahre, das ist ja ein Klacks. Und wenn wir so eine Auswahl alter und auch uralter Knochen hier auf dem Tisch hätten, könnten Sie dann gezielt einen rausgreifen? Also der wäre für mich interessant, der nicht?
Ja, also wenn ich sie als Schädel vor mir sehen würde, wäre es wahrscheinlich kein Problem, sie ungefähr zuzuordnen. Ist das jetzt Neandertaler oder vielleicht einer von unseren direkten Vorfahren, ein moderner Mensch? Allerdings, wenn es nur kleine Fingerknochen sind oder vielleicht auch ein Stück vom Schienbein, dann könnte ich natürlich nicht sagen, zu welchem Menschen das gehört. Da bin ich einfach zu wenig Anthropologe und zu viel Genetiker.
Warum es aufschlussreich ist, dass Karl der Große viele Kinder hatte? Warum ein Archäologe buddelt und ein Archäogenetiker bohrt? Und warum es Menschenrassen nicht gibt. Unser Gast, der Archäogenetiker Johannes Krause, sagt von sich, ich bin mit Karl dem Großen verwandt. Damit ging Ihr Stammbaum, Herr Professor Krause, über 1200 Jahre. Chapeau, soll ich das glauben?
Ja, das gilt genauso auch für Sie, Frau Timm, und für wahrscheinlich jeden Hörer hier, dessen Vorfahren aus Mitteleuropa kommen. Es ist nämlich so, dass wir über 1000 Jahre unglaublich viele Vorfahren haben, und das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Wir kennen unsere Großeltern, vielleicht auch noch die Urgroßeltern. Bei den Urgroßeltern hört es bei den meisten schon auf. Aber mit jeder Generation verdoppelt sich die Anzahl der Vorfahren. Und viele würden das dann gar nicht denken. Aber wenn ich dann 30 Generationen zurückgehe, das sind so ungefähr 900 bis 1000 Jahre, dann hat jeder von uns aus mathematischer Sicht zumindest 1 Milliarde Vorfahren. Und das bedeutet auch, Genetiker konnten das zeigen, dass jeder Europäer mit jedem Europäer quasi blutsverwandt ist über die letzten 1000 Jahre. Und das bedeutet im Prinzip auch, wir sind alle mit Karl dem Großen verwandt. Der hatte über 15 Kinder, von vielen wissen wir es wahrscheinlich gar nicht. Und die hatten auch wieder Kinder. Das heißt, die haben ihre Nachfahren hinterlassen und wir alle könnten wahrscheinlich, hätten wir alle unsere Vorfahren und sagen wir mal die ganzen genetischen Daten, uns auf Karl den Großen zurückberufen.
Archäologen, Herr Krause, die buddeln, Archäogenetiker, die bohren und bröseln, habe ich vorab gelernt. Erzählen Sie uns mal, was machen Sie genau?
Also was wir bei uns machen als Archäogenetiker ist, dass wir im Prinzip tatsächlich kleine Löcher in alte Skelette reinbohren, um aus diesen alten Skeletten noch das Erbmaterial rauszubekommen. Wir sind als Genetiker daran interessiert, Verwandtschaften zwischen zum Beispiel alten menschlichen Populationen und heutigen menschlichen Populationen herauszufinden oder auch Verwandtschaften zwischen Populationen aus der Vergangenheit und anderen Populationen aus der Vergangenheit. Gab es bestimmte Gruppen, die sich in bestimmten Regionen ausgebreitet haben? Welche Verwandtschaften haben zum Beispiel aber auch Urmenschen wie der Neandertaler mit dem heutigen Menschen? Das heißt, sind das unsere Vorfahren oder sind die ausgestorben? Und natürlich können wir das nicht nur bei Menschen machen, sondern auch mit den Haustieren, mit den Pflanzen und sogar mit den Krankheitserregern, die mit dem Menschen assoziiert waren.
Das ist jetzt so viel auf einmal, da muss ich mal ganz schlicht wieder anfangen. Sie müssen die Knochen zermahlen, damit Sie den Bauplan heraus extrahieren können. Nun fehlt es in jedem zweiten Krimi an auswertbaren DNA-Spuren, aber die Jahrhunderttausende, die haben tatsächlich alles bestens konserviert.
Die DNA ist sehr, sehr stabil. Die Evolution hat dafür gesorgt, dass unser Bauplan sich nicht so schnell verändert. Der soll nicht schnell kaputt gehen. Das wäre ja dann eine Mutation. Und das hat auch dafür gesorgt, dass die DNA sogar die Jahrhunderte und sogar die Jahrtausende übersteht in alten Knochen. Das heißt, wir sind mittlerweile in der Lage, bis über 1 Million Jahre alte Knochen genetisch zu analysieren, den Bauplan zum Beispiel von Mammuts oder von Höhlenbären, von alten Pferden oder sogar von frühen Menschen aus diesen uralten Knochen zu extrahieren, um dann etwas über die Verwandtschaftsverhältnisse dieser alten Tiere oder Menschen mit den heutigen Tieren oder Menschen zu erfahren.
Leider, Herr Krause, können wir uns aus bekannten Gründen nicht sehen. Sie sind uns zugeschaltet. Aber es heißt, wenn Sie irgendwo zu Gast sind, dann bringen Sie gerne so einen alten Knochen mit. Was hätten Sie denn für mich ausgesucht?
Also ich hätte Ihnen wahrscheinlich einen winzigen kleinen Fingerknochen mitgebracht. Der ist ungefähr kirschkerngroß, kaum zu sehen. Da ist ein kleines Loch drin. Das Loch habe ich vor ungefähr 11 Jahren gebohrt und habe dort Knochenpuder aus diesem Knochen herausbekommen. Das sollte ein menschlicher Knochen sein, einer unserer direkten Vorfahren. Und was ich dann damals 2009, 2010 aber herausgefunden habe, ist, dass es sich gar nicht um einen Vorfahren der heutigen modernen Menschen handelt und auch nicht um einen Neandertaler, sondern um eine Menschenform, die wir damals noch gar nicht kannten, die wir das erste Mal dann genetisch gesehen haben, die wir heute Denisovaner nennen. Das heißt, wir haben aus diesem kleinen Knochen eine neue Menschenform quasi auferstehen lassen, zumindest im Labor, zumindest genetisch, und nennen diese jetzt Denisovaner.
Ein winziger kleiner Knochen, ein winziges Teilchen, so wie ein Brotkrümel, da haben Sie das raus. Destilliert darf man nicht sagen, aber erforscht. Und dann wirklich eine neue Gattung Mensch. Ich frage mich, ob man da nicht selber voller Zweifel bleibt, ob das überhaupt stimmt, wenn man da so ein bisschen Pulver hat. Und also das ist einfach sehr schwer vorstellbar für uns Laien.
Das ist auch für uns nach wie vor nicht klar, ob es diesen Menschen nicht vielleicht schon gibt und vielleicht, ob er sogar schon beschrieben ist. Aber deswegen haben wir uns auch vor 10 Jahren entschieden, dieser DNA aus diesem Knochen keinen lateinischen Namen zu geben. Aha. Wir haben sie nicht Homo Krausensis genannt oder Homo Altaiensis genannt oder Homo irgendwas, sondern wir haben einfach gesagt, wir sind uns nicht sicher. Wir nennen sie Denisovaner nach der Denisova-Höhle, in der sie gefunden wurden. Aber weiter wollen wir an dieser Stelle nicht gehen, weil wir uns wirklich nicht genau sicher sind, ob es nicht vielleicht doch bereits irgendeinen Schädel gibt, der im Prinzip in diese Schublade fallen würde, aber von dem haben wir noch keine DNA. Und deshalb versuchen wir natürlich von all diesen Urmenschen, die in den letzten 500.000 Jahren gelebt haben, tatsächlich DNA zu extrahieren, um dann etwas darüber zu erfahren, wie diese Urmenschen mit den heutigen modernen Menschen, aber auch mit den Neandertalern verwandt sind. Die Neandertaler, die kennen wir ja mittlerweile genetisch auch ganz gut.
Ich möchte nochmal zurück zu Ihrem Fingerknöchelchen, aus dem Sie dann diesen neuen Menschentyp erforscht haben. Sie wissen ja, es ist ein Mädchen. Sie haben den Bauplan eines Mädchens gefunden. 130.000 Jahre alt sind ihre Knochen. Was wissen Sie denn noch über sie?
Ja, also wir wissen mittlerweile, dass sie zu dieser Zeit dort gelebt hat, dass sie ein Mädchen ist tatsächlich. Wir haben auch etwas herausgefunden über ihr Aussehen. Sie trägt nicht die Gene, die wir heute kennen, bei Menschen, die zum Beispiel helle Haut, helle Augen, helle Haare verursacht. Das heißt, wir vermuten, sie hatte wahrscheinlich dunkle Haut, dunkle Haare, dunkle Augen. Das können wir über sie sagen. Viel mehr können wir eigentlich gar nicht sagen. Sie hat einige interessante Gene, die wir auch bei heutigen Menschen finden, die zum Beispiel diesem kleinen Mädchen die Möglichkeit gegeben haben, im Hochland zu leben. Das heißt, die heutigen Menschen, die zum Beispiel in Tibet leben, die haben eine genetische Veränderung in einem Gen, das heißt EPAS1. Und wer diese genetische Veränderung hat, der kann im Prinzip sehr erfolgreich, wenn man es so will, im Hochland leben. Wir können zwar auch eine gewisse Zeit im Hochland leben, allerdings, wenn wir über mehrere Generationen, wir hätten Kinder und die hätten wieder Kinder, zum Beispiel in Tibet auf 4000 Meter Höhe leben würden, würde es unseren Nachfahren leider nicht so gut gehen, wie zum Beispiel den Sherpa, weil wir diese Mutation nicht tragen, aber die Sherpa tragen diese Mutation. Und diese Mutation hatte zum Beispiel auch dieses kleine Mädchen.
Wenn ich einen neuen Menschentypus erforsche, dann das rückt einem doch dann ganz nah oder es muss einem nah rücken. Das ist dann doch mehr als Knochenstaub. Hat sie einen Spitznamen, also einen Kosenamen?
Das kleine Mädchen hat tatsächlich keinen Spitznamen. Sie war ungefähr 12 bis 13 Jahre alt. Es gibt aber auch ein anderes kleines Mädchen, was in der gleichen Höhle gefunden wurde. Auch das eine Frau. Aber das ist jetzt ganz spannend. Die hat einen Neandertaler als Mutter und eine Denisovaner als Vater. Das heißt, sie war im Prinzip ein Hybrid aus diesen zwei unterschiedlichen Menschenformen, die sich selber vor vielen hunderttausend Jahren aufgespalten haben, aber die sich dort vor ungefähr 90.000 Jahren scheinbar kennengelernt haben im Altaigebirge im Süden von Sibirien und dort dieses Kind erzeugt haben. Und das nennen wir Denny. Das heißt, Denny ist das kleine Mädchen, wahrscheinlich auch nur so 7, 8 Jahre alt, was ein Neandertaler als Mutter und Denisovaner als Vater hat.
Unser Gast, Johannes Krause, kann alte Knochen zum Sprechen bringen. Was Sie erzählen, bringt einiges in der Menschheitsgeschichte ins Wanken, was man bisher für sicher meinte, zum Beispiel, dass die Jäger und Sammler so nach und nach feststellten, dass Ackerbau ihr Leben sicherer macht und sie nicht mehr ständig dem Mammut hinterherhechten müssen. Alles auf europäischem Grund. Denn wie aus Jägern und Sammlern Bauern wurden, sagen Sie, war alles anders als gedacht?
Ja, man hat bis vor ein paar Jahren gedacht, dass tatsächlich die Jäger und Sammler, die in Europa vor 10 bis 7.000 Jahren gelebt haben, irgendwann auf die Idee gekommen sind, ich habe genug vom Jagen und Sammeln, ich lasse mich nieder und ich domestiziere Tiere. Und was unsere genetischen Analysen in den letzten Jahren gezeigt haben, so war es nicht, sondern es kamen neue Menschen nach Europa und haben den Ackerbau mitgebracht, und zwar aus dem Nahen Osten. Im Nahen Osten ist es auch so, da haben wir die ältesten Funde für Ackerbau in der Archäologie. Das heißt, man weiß schon lange, dass der Ackerbau dort scheinbar vorher begonnen hat, bevor wir ihn dann in Europa in den archäologischen Funden finden. Und jetzt können wir aber auch zeigen, es ist dann nicht als Idee vom Nahen Osten, von Anatolien nach Europa herübergeschwappt, sondern es kam mit Menschen. Das heißt, diese anatolischen Ackerbauern, die dort vor 8.000 bis 10.000 Jahren gelebt haben, haben sich zu dieser Zeit dann irgendwann aufgemacht und sind weiter nach Europa eingewandert und haben innerhalb von ungefähr 1.000 bis 1.500 Jahren ganz Europa besiedelt, haben sich hier ausgebreitet und haben den Ackerbau quasi im Gepäck mit zu uns gebracht.
Das heißt, der Steinzeitbauer von vor 8.000 Jahren hat einen vielfältigen Migrationshintergrund, wenn die aus Anatolien gekommen sind. Also das ist eine Migrationsgeschichte aus der Steinzeit im Grunde.
Genau, es ist eine Migrationsgeschichte aus der Steinzeit und es gab scheinbar auch zwei Routen. Es gab einmal die sogenannte Donauroute, das heißt entlang an der Donau haben sich Ackerbauern ausgebreitet, die sich dann bei uns in Deutschland niedergelassen haben. Die Kultur, die mit ihnen assoziiert ist, heißt lineare Bandkeramik. Das sind einfach die Töpfe, die sie gemacht haben, die sahen so aus, die hatten diese Bänder. Und es gab dann aber auch im Mittelmeer, wahrscheinlich an der Küste entlang, an der Adria und dann auch am Mittelmeer, an der Côte d'Azur entlang, haben sich die Menschen auch ausgebreitet aus Anatolien bis dann nach Spanien, bis auf die Iberische Halbinsel und haben sich da niedergelassen und sind dann wahrscheinlich sogar über Südfrankreich nach Frankreich eingewandert, haben sich dann dort mit diesen quasi mitteleuropäischen frühen Ackerbauern vermischt und haben dann ungefähr ein paar hundert Jahre später dann Großbritannien besiedelt. Also das heißt, Großbritannien war ein bisschen später dran als der Rest von Mitteleuropa.
Herr Krause, wenn unsere Vorfahren von Afrika aus die Welt erobert haben, also People of Color waren, wie sind wir dann überhaupt nach und nach in unseren Breiten zu einer hellen Hautfarbe gekommen?
Ja, also wir gehen im Moment davon aus, dass die frühen modernen Menschen, unsere direkten Vorfahren, vor ungefähr 50.000 Jahren Afrika verlassen haben, über den Nahen Osten, dann nach Europa, Asien, später nach Australien eingewandert sind und dann noch viel später nach Nord- und Südamerika. Und natürlich, diese Menschen kamen aus Afrika und so wie natürlich die meisten Menschen südlich der Sahara, hatten sie dunkle Haut, da sind wir uns sehr sicher. Und eine Frage, die uns sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren ist, als diese Menschen dann Afrika verlassen haben, nach Europa kamen, sind sie ja dann scheinbar irgendwann hell geworden, weil die heutigen Europäer haben hellere Haut. Und unsere genetischen Daten von diesen frühen Menschen, die vor 10.000, 5.000, 3.000 Jahren in Europa gelebt haben, haben jetzt aber eine große Überraschung uns bereitet. Und zwar haben sie gezeigt, dass die Menschen vor 10.000 Jahren, das heißt die Jäger und Sammler, die Gene noch nicht haben, die für helle Haut verantwortlich sind. Das heißt, diese Gene, die so typisch für die Europäer sind, die quasi alle heutigen Mitteleuropäer in sich tragen, deren Vorfahren aus dieser Region kommen, die sind vor 10.000 Jahren noch nicht da und die treten erst so beginnen vor 7.000 Jahren auf. Die wandern scheinbar mit den frühen Ackerbauern aus Anatolien zu uns ein. Und dann eigentlich erst so zwischen 4.000 und 5.000 Jahren haben wir Menschen, die helle Haut haben, die wir heute auch bei Mitteleuropäern finden. Das heißt, in den 45.000 Jahren, nachdem der Mensch aus Afrika ausgewandert ist, war der Mensch dunkel. Das heißt, diese Steinzeitmenschen, die in den Höhlen gelebt haben in Mitteleuropa, die hatten alle dunkle Haut. Die helle Haut ist eine sehr, sehr kürzliche Entwicklung, die tatsächlich erst mit dem Beginn des Ackerbaus beginnt. Das heißt, vor dem Ackerbau, vor mehr als 7.000 Jahren, waren alle Europäer, soweit wir das sagen können, dunkelhäutig.
Und was hat die Landwirtschaft damit zu tun, dass die Hautfarbe heller wird?
Wir vermuten tatsächlich, dass die helle Haut eine Anpassung ist an die Landwirtschaft. Und zwar ist es so, dass sich mit der Landwirtschaft natürlich auch die Ernährung umstellt. Das heißt, die frühen Jäger und Sammler, die haben natürlich hauptsächlich Fisch, Fleisch, aber auch natürlich auch gesammelte, zum Beispiel Wurzeln aus der Natur als Nomaden quasi gesammelt. Aber die frühen Ackerbauern, die waren sehr spezialisiert auf ein paar wenige Pflanzen, zum Beispiel Emmer oder Gerste, und haben relativ wenig Fleisch und Fisch in der Nahrung gehabt. Und das führt jetzt dazu, dass man als früher Ackerbauer quasi Vegetarier war und vor allem ganz wenig Vitamin D in der Nahrung hatte. Und Vitamin D ist ganz wichtig, das kann man über die Nahrung aufnehmen, zum Beispiel in Fisch und Fleisch befindet sich Vitamin D, aber nicht in pflanzlichen Produkten. Es gibt aber noch einen zweiten Weg, um Vitamin D zu produzieren, und das ist durch die Sonne. Das heißt, auch die Sonne, das Sonnenlicht, das UV-Licht, wenn es durch die Haut durchdringt, kann dort Vitamin D produzieren. Wenn ich jetzt aber dunkle Haut habe, dann kommt weniger Sonnenlicht durch die Haut, als wenn ich helle Haut habe. Das heißt, wenn ich Vegetarier bin und lebe sehr weit im Norden, in nördlichen Breiten, dann ist es im Prinzip von großem Vorteil, helle Haut zu haben, weil ich dann Vitamin D in der Haut produzieren kann. Habe ich dunkle Haut, funktioniert das dann einfach nicht so gut. Das ist auch bei heutigen Menschen so, die zum Beispiel aus Südasien kommen und in Kanada leben oder in Schottland oder Norwegen oder in Island. Die müssen im Winter Vitamin D-Präparate nehmen, vor allem wenn sie Vegetarier sind. Und das ist heute auch kein Problem, weil heute bekommt man das einfach so im Supermarkt. Aber vor 6.000, 7.000 Jahren war das natürlich einfach nicht möglich. Und das heißt, es gab da einen großen Vorteil für die Menschen, die helle Haut hatten. Das heißt, die helle Haut hat sich sehr schnell ausgebreitet. Innerhalb von wenigen hundert Jahren sind die Menschen hell geworden und haben sich angepasst an quasi die dunklen Lichtverhältnisse, die es im Norden von Europa gab. Weil dort natürlich im Winter besonders wenig Sonne scheint. Und mit dunkler Haut man einfach nicht genügend Vitamin D produzieren konnte und man musste hell werden. Aber das ist wirklich eine sehr, sehr kürzliche Entwicklung, die sehr schnell vonstatten ging, aber die es quasi erst den Menschen erlebt hat, Ackerbau im Norden durchzuführen. Und dann muss man sich natürlich noch die Frage stellen, warum jetzt gerade in Skandinavien? Warum sind gerade in Skandinavien die Menschen so besonders hell im Vergleich zum Beispiel zu Asien oder auch zwischen den Indianern, die wir zum Beispiel in Nordamerika finden? Und da muss man natürlich sagen, dass es nirgendwo auf der Welt einen Ort gibt, der sich so weit im Norden befindet, wo die Menschen Ackerbau produzieren. Das heißt, wenn ich in Sibirien bin, im selben Breitengrad wie Stockholm, dann bin ich im Permafrost. Das Gleiche gilt auch für Nordamerika. Da bin ich in Alaska, da bin ich nördlich der Hudson Bay. Und nur Europa hat ein so mildes Klima dank des Golfstroms. Und deshalb sind die Menschen in Nordeuropa in der Lage, Ackerbau zu produzieren, aber mussten besonders hell werden und sind deshalb die hellsten Menschen der Welt.
Johannes Krause hat uns erzählt von einem dritten Typ Frühmensch, den Archäogenetiker entdeckt haben, von steinzeitlichen Migrationsbewegungen mit großer Wirkung erarbeitet am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und kommt aus einem kleinen Dorf in Thüringen, das sehr, ich sag mal, frühgeschichteforscherträchtig ist. Da gab es schon mal einen von Ihnen, oder?
Ja, also tatsächlich der berühmteste Leinefelder, so heißt dieser Ort, also mittlerweile eine Stadt, früher ein Dorf, eine der jüngsten Städte tatsächlich Deutschlands, mit auch einer sehr kürzlich bewegten Geschichte, weil es so eine sozialistische Planstadt war, wo man in diese katholische Region einst eine große Baumwollspinnerei gebaut hat, was man sich eigentlich heute gar nicht vorstellen kann, dass es in der Mitte von Deutschland Baumwollspinnereien bis vor 30 Jahren gab, aber so war das in der DDR. Aber der berühmteste Leinefelder aus diesem Ort, der heißt Johann Karl Fuhlrott und der hat tatsächlich den Neandertaler vor 160 Jahren entdeckt. Und die Schule ist nach ihm benannt, die Hauptstraße ist nach ihm benannt und der war sicherlich so ein gewisses Vorbild für mich, als ich groß geworden bin.
Den hatte der kleine Johannes ständig vor Augen. Stammen Sie aus einer naturwissenschaftlich geprägten Familie?
Also würde ich so nicht sagen, weil meine beiden Eltern eigentlich in der DDR keine, sage ich jetzt mal, Ausbildung genossen haben, wie ich sie selber durch mein Studium genießen konnte, weil sie zu systemkritisch waren und nicht die Möglichkeit hatten, in der DDR zu studieren. Sie waren einfach politisch falsch eingestellt, würde ich das einfach mal so nennen. Aber ich hatte einen Vater vor allem, der mich immer für die Natur begeistert hat, der sehr viel Zeit mit mir in der Natur verbracht hat und mich auch auf quasi gemeinsam dann auf Schatzsuche in jede Burg und in jedes alte Gehöft begeben hat und ich habe wirklich sehr viel Zeit mit ihm in der Natur verbracht und beim Entdecken von, wie gesagt, Burgen und Schlössern und eine Mutter, die auch sehr, sage ich jetzt mal, intellektuell geprägt ist, sehr viel Bücher gelesen hat, hatten tausende von Büchern im Haus und die mir natürlich dann auch so ein gewisses Grundwissen quasi mit auf den Weg gegeben hat.
Sie waren auch oft im Wald mit sehr alten Karten, mit Karten von 1910. Warum nichts Neueres?
Ja, das ist auch eine verrückte Geschichte, weil ich habe im Grenzgebiet gewohnt. Da bin ich aufgewachsen. Das heißt, die nächste Stadt ist Göttingen, das ist in Westdeutschland. Wir waren im Westen von Thüringen. Und diese Grenze, die ist im Mittelgebirgsraum tatsächlich ziemlich, ja, verschnörkelt. Das ging hoch und runter. Und man hat damals versucht, den Menschen nicht den richtigen Weg zu zeigen, wie man an diese Grenze kommt. Das heißt, die Karten in der DDR, die waren gefälscht quasi. Die waren eigentlich nicht, die Dinge, die dort waren, waren zum Teil nicht eingezeichnet oder waren falsch eingezeichnet. Man hat bewusst versucht, im Prinzip diese Region zu verschleiern. Das heißt, wenn ich in der DDR eine Karte gekauft habe für diese Region, dann habe ich diese Dinge nicht gefunden, die aber auf den alten Karten natürlich noch verzeichnet waren, wie zum Beispiel Burgen, wie bestimmte Wege, wie alte Klöster oder alte Anlagen. Und wir hatten eine Karte, die ich von meinem Opa geerbt habe, die ja von 1910 ist, uralt, und die hatte im Prinzip diese ganzen Wüstungen, diese ganzen Burgen noch drauf, und die habe ich dann mit meinem Vater zusammen entdeckt in dieser Zeit, weil ja die lokalen Karten hätten sie uns quasi nicht gezeigt.
Das heißt aber auch, von diesen Pirschgängen durfte man dann offiziell möglichst nichts wissen, oder? Die Karte war doch offiziell gar nicht existent. Das hat man dann lieber unter sich ausgemacht und niemandem erzählt.
Ja, also es gab tatsächlich eine Zone, die 5-Kilometer-Zone, die in der Nähe natürlich dann auch dieses Zauns war, die war natürlich für uns gar nicht zugänglich, da sind wir gar nicht hingekommen. Das heißt, wir mussten uns dann tatsächlich in der Region bewegen, die außerhalb dieser 5-Kilometer-Zone waren. Aber natürlich kam dann 1989 natürlich auch mit dem Fall der Mauer die Möglichkeit, dass wir das dann trotzdem entdeckt haben. Das haben wir natürlich die Jahre danach auch noch gemacht. Das hat eine Weile gedauert, bis die Karten quasi aktualisiert wurden. Aber wir haben natürlich dann mit unserer Karte einen gewissen Vorsprung gehabt. Ich kann mich erinnern, ich war 3 Tage nach dem 9. November bereits auf einer dieser Burgruinen, wo sogar der Turm der Burgruine als Grenzturm genutzt wurde, und wir haben uns da gleich umgeschaut und in die Keller sind wir gestiegen, und das war wirklich ein Abenteuer, wo viele Freunde von mir in Göttingen zum Einkaufen waren, und das erste Mal im Karstadt war ich quasi auf dieser Burgruine und habe die mit meinem Vater unsicher gemacht.
In Westdeutschland, Herr Krause, sind Generationen von Kindern mit Was-ist-was-Büchern groß geworden, also all mein Wissen über Dinos habe ich von da. Gab es ein Ostäquivalent?
Leider gab es das nicht, aber ich war auch eines dieser Kinder, was die Was-ist-was-Bücher verschlungen hat.
Echt?
Weil wir hatten sehr viel Familie und Freunde in Westdeutschland. Und vor allem eine Familie, die 1986 die DDR verlassen hat, die Ausreise beantragt hat, die bei uns auch mal 6 Monate untergekommen war, bei uns im doch sehr kleinen Häuschen gewohnt hat, zu viert. Weil meine Eltern, die waren ja sehr liberal, die haben immer alle aufgenommen, die irgendwo Hilfe brauchten, was ihnen ja auch im Prinzip die politische Einstellung dann gegeben hat, die es ihnen verwehrt hat, Karriere zu machen. Aber dadurch hatten wir diese engen Freunde dann auch, die in Westdeutschland, in München dann als Ärzte gearbeitet haben, und die haben mich ständig versorgt. Ich hatte, glaube ich, auch alle Bände fast durchgängig bis 1992, 93, wo ich dann mich mit anderer Literatur beschäftigt hatte. Aber ich habe tatsächlich die Was-ist-was-Bücher auch geliebt und verschlungen.
Und waren dann bestens vorbereitet für Ihr Studium Biochemie, Ihre naturwissenschaftliche Ausbildung, haben Sie uns erzählt, kommen aus dem gleichen Ort wie Johann Karl Fullroth, der Entdecker des Neandertalers, und wir wissen durch Forscher wie Sie, dass 2% von uns immer noch vom Neandertaler stammen. Weiß man irgendwie, wie sich diese 2% manifestieren?
Also es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Gene, die vom Neandertaler auf die heutigen Menschen übertragen worden. Es gibt zum Beispiel Gene, die die Struktur der Haut beeinflussen. Das heißt, hat man jetzt zum Beispiel eine dickere Haut, wenn man diese Neandertaler-Gene in sich trägt. Es gibt auch ein Gen, das verursacht zum Beispiel eine Abhängigkeit zu Nikotin. Das heißt, wir wissen, Menschen, die heute dieses Gen tragen, haben eine stärkere Abhängigkeit zu Rauchen. Das stammt vom Neandertaler. Warum, wissen wir gar nicht genau, ob das einen Vorteil gab, diesen Trägern, die dieses Gen haben. Dann gibt es auch Gene, die vielleicht die Pigmentierung, das heißt die Farbe der Haut, beeinflussen. Und dann gab es eine große Überraschung, die wurde im letzten Jahr von meinen Kollegen am Institut gefunden. Und zwar gibt es ein Gen, das ist auf Chromosom 3. Wenn man dieses Gen trägt, dann hat man eine dreifach höhere Chance, an Corona zu sterben. Und dieses Gen wurde eigentlich von einer Forschungsgruppe in Helsinki gefunden. Und die haben im Prinzip das Genom untersucht. Gibt es denn Gene, die quasi einen schweren Verlauf von Covid bedingen, und haben dann einige Regionen gefunden. Und meine Kollegen haben dann gesagt, ja, es gibt dieses Gen. Das ist das, was es am stärksten beeinflusst, dass man einen schweren Verlauf hat von Corona, dass man quasi auf die Intensivstation kommt und auch natürlich viel wahrscheinlicher dann daran stirbt. Und dieses Gen ausgerechnet kommt vom Neandertaler ist vor quasi 50.000 Jahren, als sich Menschen und Neandertaler vermischt haben, in die menschliche Population herübergekommen und hat sich dann in quasi den heutigen Menschen ausgebreitet. In Europa tragen das ungefähr 5% aller Menschen. Also ich trage das auch. Ich habe das von meinem Vater geerbt, weil ich bin selber getestet worden, habe auch meinen Vater darauf getestet. Meine Mutter trägt es nicht. Das heißt, die hat da diesbezüglich quasi Glück gehabt. Im Süden von Asien tragen das so ungefähr 50% der Menschen. Da ist das sehr häufig in Pakistan und Indien, wo deswegen wahrscheinlich auch sehr viele Menschen sterben, die alt sind. Und in Ostasien, im heutigen China, gibt es das gar nicht, dieses Gen. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, warum das so ist. Wir untersuchen das gerade. Aber das ist auch ein interessanter Befund. Das ist quasi auch ein bisschen das Erbe des Neandertalers.
Johannes Krause, heute zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Archäogenetik könnte möglicherweise mit dazu beitragen, Hass unter Menschen überwinden zu helfen. Denn so hat es ein Forschermanifest aus Jena von 2019 klargestellt, wir sind uns alle viel ähnlicher, als wir denken. Und biologisch ist ein Rassebegriff schlicht falsch. Johannes Krause, ist das Antirassismus auf naturwissenschaftlicher Basis?
Nö, es ist einfach Naturwissenschaft, es ist einfach Biologie. Und in der Biologie gibt es diesen Begriff Rasse im Deutschen. Er wird zum Beispiel für Haustierrassen verwendet, um bestimmte Haustierrassen voneinander zu unterscheiden. Und die Frage stand im Raum und sie wurde von vielen ja so auch gedacht, dass es das beim Menschen auch gibt und das ja schon seit ein paar hundert Jahren, dass man die Menschen quasi in klare Gruppen unterteilen kann, die man anhand von bestimmten Merkmalen unterscheiden kann. Und dann gab es da verschiedenste Definitionen und manche haben gesagt, es gibt 5 menschliche Rassen, manche haben gesagt, es gab bis zu 60 unterschiedliche menschliche Rassen und wir haben einfach nur in diesem quasi Manifest, wie sie es genannt haben, in der sogenannten Jenaer Erklärung 2019 zusammen mit 3 Kollegen, 2 Biologen und einem Wissenschaftshistoriker einfach mal aufgezeichnet, dass es eigentlich biologische Rassen überhaupt nicht gibt beim Menschen, weil das quasi Konzept, was es dort in der Biologie gibt, kann man auf den Menschen überhaupt gar nicht übertragen. Das funktioniert da einfach nicht. Es ist einfach so, dass es das nicht gibt und deswegen brauchen wir das auch gar nicht verwenden, das Wort aus unserer Sicht, weil es ja ein Konzept ist, was es so beim Menschen nicht gibt.
Aber kann man einfach erklären, warum es das nicht gibt?
Es ist ganz klar, dass man den Menschen nicht in klare Kategorien unterteilen kann. Es gibt keine 5, 10, 15 oder 60 unterschiedlicher menschlicher Gruppen. Zwischen den Menschen, die heute auf der Erde leben, gibt es Gradienten, aber es gibt keine klaren Grenzen, wo das eine beginnt, wo das andere aufhört. Das heißt, es gibt das weder von der Genetik, wo man ganz klar sieht, dass es genetische Verschiebungen gibt, dass sich natürlich benachbarte Populationen genetisch ähnlicher sind als Populationen, die am anderen Ende der Welt leben. Aber es gibt es vor allem auch nicht, zum Beispiel anhand von phänotypischen Merkmalen wie der Hautfarbe, wo ja Menschen dann kategorisiert werden in hell oder dunkel. Und da gibt es natürlich genauso Gradienten. Man braucht ja einfach nur mal selber sich umschauen, wenn man einfach mal vielleicht in Berlin über die Straßen läuft. Es gibt dort Menschen mit allen möglichen unterschiedlichen Hautschattierungen und da gibt es keine Schwarzen und keine Weißen, sondern da gibt es alles dazwischen. Schwarz und Weiß selbst gibt es gar nicht tatsächlich als Farbe.
Wir sind uns alle viel ähnlicher, als wir denken. Trotzdem hört man ja, und zwar nicht nur von Rassisten, oft den Satz, das sieht man doch. Und ob jemand Ahnen, ich sage jetzt ganz bewusst Ahnen, hat, die ihn optisch in Europa, in Asien, in Afrika oder nach Lateinamerika verorten, das kann man ja sehen. Und dann ist man mit dem Wort Rasse immer noch schnell bei der Hand. Was antworten Sie denn jemandem, der sagt, nö, sieht man doch?
Es gibt natürlich diese biologische Herkunft. Das ist ja keine Frage, dass Menschen sich phänotypisch unterscheiden, dass nicht alle Menschen gleich sind. Ich habe eine andere Augenfarbe wie vielleicht meine Frau oder wie vielleicht meine Nachbarn. Das kann mich natürlich jetzt in eine Kategorie packen der Grünäugigen und dann gibt es vielleicht eine Kategorie der Blauäugigen und eine Kategorie der Braunäugigen bei mir im Haus. Ob ich daraus jetzt dann 3 unterschiedliche biologische Populationen heraus kreiere und sage, die einen sind so und die anderen sind so, das würde uns ja im Prinzip auch nicht in den Kopf kommen. Und das Gleiche gilt natürlich für Hautfarben oder für andere Merkmale. Aber natürlich ist es so, dass es bestimmte Phänotypen, bestimmte Gene, die bestimmtes Aussehen verursachen, in bestimmten Teilen der Welt häufiger gibt als in anderen Teilen der Welt. Südlich der Sahara gibt es mehr Menschen, die eine starke Pigmentierung aufweisen. In Europa, vor allem im Norden Europas, gibt es viel weniger Menschen, die diese diese starke Pigmentierung aufweisen. Dann gibt es aber gleichzeitig auch Menschen im Süden zum Beispiel von Afrika, die haben eine relativ helle Haut. Und dann gibt es Menschen in Europa, zum Beispiel auf Sizilien, die haben eine relativ dunkle Haut, sogar dunkler wie die Haut der Menschen im südlichen Afrika. Und deshalb dann zu sagen, es gibt quasi diese Kategorie der dunkelhäutigen Afrikaner und der hellhäutigen Europäer, macht ja dann gar keinen Sinn, wenn wir schon in Europa so große Unterschiede haben. Mhm. Und aus genetischer Sicht ist das Ganze noch viel verrückter. Ich kann ja dann Stammbäume erstellen. Ich kann direkt die genetischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede berechnen zwischen unterschiedlichen menschlichen Populationen. Und was ich dabei herausfinde, ist, dass die Menschen in Afrika viel mehr genetische Unterschiede aufweisen als die Menschen in Ostafrika zu den Menschen im Rest der Welt, weil wir sind ja vor 50.000 Jahren aus Afrika ausgewandert, die Menschen, die außerhalb von Afrika leben. Und aus genetischer Sicht sind die ganzen Nicht-Afrikaner eine ostafrikanische Linie. Das heißt, Ostafrikaner sind näher verwandt mit Europäern, Asiaten oder Australiern wie Ostafrikaner mit Westafrikanern.
Aber wer zu Rassismus neigt, hört sich eine so ausführliche Erklärung natürlich nicht an.
Es gibt solche Menschen, die dazu neigen, Leute schnell im Prinzip dann als ein gewisses Feindbild zu erkennen. Und da gibt es sogar tolle Experimente in Schulklassen, wo man dann der Hälfte der Klasse blaue T-Shirts anzählt und der anderen Hälfte der Klasse rote und sagt, die eine dominiert die andere. Und plötzlich treten dort Verhältnisse auf, die wirklich einer Art Sklavengesellschaft im Prinzip entsprechen. Und der Mensch neigt so ein bisschen dazu. Ich denke manchmal, das ist so ein bisschen die Natur des Menschen vielleicht auch, weil wir 7 Millionen Jahre lang als Hordentier gelebt haben, in einer kleinen Gruppe zwischen 20 und 100 Individuen und uns abgegrenzt haben von anderen Horden. Und jetzt leben wir aber im Prinzip in Zivilisation mit Millionen Menschen. Aber manchmal kommt, denke ich mal, diese Natur des Menschen noch raus, nämlich dieses quasi Gruppendenken.
Also wir haben noch eine ganze Menge zu lernen und ich wollte natürlich auch noch die Kurve kriegen zu Ihren Büchern, Herr Krause, Hybris, die Reise der Menschheit zwischen Aufbruch und Scheitern. So heißt das letzte, gemeinschaftlich verfasst mit Thomas Trappe. Und für eine Reise einmal quer durch die Menschheitsgeschichte sind 300 Seiten nicht so viel. Erzählen Sie uns von der Hybris, die Sie meinen. Vielleicht können wir da auch ein bisschen anknüpfen, was wir noch zu lernen haben.
Ja, also in dem Buch beschäftigen wir uns im Prinzip mit der Menschheitsgeschichte, die Ausbreitung, der Erfolg. Warum hat sich Homo sapiens, der moderne Mensch, durchgesetzt gegenüber all den anderen Urmenschen, die in den letzten paar Millionen Jahren existiert haben? Wir zeigen im Prinzip, was den Menschen ausmacht. Dieses Höher, Größer, Weiter, dieses Über den Horizont. Wir haben uns ausgebreitet auf den letzten kleinen Winkel, haben kleine Inseln im Pazifik entdeckt, die nie ein Urmensch zuvor im Prinzip entdeckt hat. Wir sind sehr, sehr erfolgreich und wir zeigen im Prinzip diesen Erfolg auf. Und da zeigen wir natürlich auch, dass wir im 21. Jahrhundert jetzt allerdings damit an unsere Grenzen stoßen. Das heißt, in unserer Natur steckt das drinne, aber die gewisse Hybris ist hier sicherlich, dass das unsere Natur ist und dass wir auch wissen eigentlich, dass es so nicht weitergeht, aber dass wir irgendwie trotzdem weitermachen. Das ist so ein bisschen, wir rennen so ein bisschen sehenden Auges gegen die Wand gerade. Wir wissen, dass wir nicht nachhaltig leben. Wir wissen, dass wir nicht genügend Ressourcen auf der Erde langfristig haben, wenn wir diesen Lebensstil weiterführen. Wir wissen, wir müssen nachhaltig leben, aber wir tun es nicht. Und das ist so ein bisschen diese Hybris und dass das 21. Jahrhundert da im Prinzip so eine gewisse Schwelle darstellt. Jeder von uns verbraucht mehr, als er das eigentlich darf. Und das muss man ändern. Und nur wenn wir das schaffen, wenn wir das alle zusammen schaffen, uns dort zu zügeln und nachhaltig zu leben, hat im Prinzip die Menschheit dann auch eine Zukunft. Weil dieser Erfolg der letzten paar tausend Jahre, der hat es immer bedingt, dass man expandieren kann. Aber eine Expansion ist nicht mehr möglich. Die Erde ist komplett besiedelt. Bei 10 Milliarden ist irgendwo Schluss. Und genügend Ressourcen für diesen Lebensstil haben wir schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Das heißt, wir leben eigentlich über unsere Verhältnisse. Und das muss sich ändern. Das beschreiben wir im Prinzip in diesem Buch.
Unser Gast, Professor Johannes Krause, beackert ein junges Forschungsgebiet, die Archäogenetik. Sie selber sind erst eben über 40. Welches Rätsel möchten Sie denn unbedingt noch lösen?
Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark mit der Urgeschichte beschäftigt. Wo kommt der Mensch her? Die Evolution des Menschen versucht zu verstehen. Welche genetischen Veränderungen machen uns zu dem, was wir sind? Ja, was macht den Mensch zum Menschen? Das ist sicherlich eine Frage, die ich super spannend finde, an der wir sehr intensiv bei uns im Institut arbeiten. Das heißt, die genetischen, aber dann am Ende auch die funktionellen Veränderungen. Das heißt, welche Proteine haben dazu geführt, dass wir vielleicht das sind, was wir heute sind, moderne Menschen, uns gegenüber anderen Urmenschen durchgesetzt haben. Aber was mich tatsächlich aktuell auch sehr beschäftigt, ist die gemeinsame Verknüpfung zwischen Genetik und Geschichte. Das heißt eigentlich die letzten paar tausend Jahre. Das heißt mehr zu erfahren über historische Ereignisse, wie die Völkerwanderung zum Beispiel. Das klingt jetzt gar nicht so wahnsinnig spektakulär und spannend, aber tatsächlich ist man sich gar nicht sicher, wer sich da von A nach B bewegt hat. Welche Migrationsströme gab es denn dort in quasi der frühen Geschichte, quasi im Frühmittelalter? Und da können wir einen riesen Beitrag leisten als Genetiker, oder zum Beispiel, wie viele Menschen sind nach Großbritannien eingewandert und haben dort die Angelsachsen im Prinzip hervorgebracht. Die kamen ja scheinbar aus Norddeutschland, aus Dänemark, aus Holland. Wie viele waren das? Und da haben wir total spektakuläre Ergebnisse. Und das Gleiche kann man auch für andere große Bevölkerungsbewegungen dieser Zeit machen, die wir jetzt genetisch rekonstruieren können. Wie waren diese Kulturen aufgebaut? Was waren denn soziale Strukturen? Waren das Patriarchat, Matriarchate? Waren die polygam? Waren die monogam? Das sind alles solche Sachen, die mich total faszinieren und wo ich denke, wo wir auch für die Geschichte, das heißt nicht nur für den Herkunft, für die Evolution und für die Urgeschichte, sondern auch für die kürzliche Geschichte des Menschen einen Riesenbeitrag mit der Genetik leisten können.
Dann wünsche ich Ihnen, dass ein Krümelchen davon gelingt in noch gut 30, 40 Forscherjahren, die vor Ihnen liegen. Danke Ihnen herzlich fürs Gespräch, Johannes Krause, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern, Frau Timm.